Sie hören eine Veranstaltung der Leipziger Buchmesse. Für die Inhalte ist die Leipziger Buchmesse nicht verantwortlich. Viel Spaß beim Hören.
Arzt bin. Wurzeln behalten und werde von ihnen geprägt bleiben. So schließt sich natürlich automatisch die Frage an, wie sah denn nun diese besondere Prägung aus, Christoph?
Also, die DDR war ein armes, kleines Land, dennoch viel differenzierter, als man gemeinhin annimmt. Ich bin Kriegskind, ich bin in großer Not aufgewachsen. Die DDR hat mir meine Bildung und Ausbildung gestattet. Dafür muss ich ihr danken, auch wenn es ein Scheißstaat war. Das hat sie gemacht. Und es gab Zeiten, in der DDR sehr progressive Geister das Sagen hatten. Eine Zeit, in die bin ich reingeraten, 1973 war ich während einer Facharztausbildung zum Nervenarzt in der Psychotherapieklinik in Berlin-Hirschgarten für ein halbes Jahr. Und was ich dort erlebt habe, wie Leute von Seele reden und wie Leute von Gefühlen reden, in einer Offenheit, Herzlichkeit und in einer Zugewandtheit, das hat mich überzeugt. Und da war mein Berufswunsch sozusagen gelegt. Das war dann nicht mehr einfach, den zu realisieren, aber ich habe in den nächsten Jahren das geschafft. Und wir haben, ich sage jetzt wir, das war eine ganze Gruppierung, die war nicht sehr groß, aber schlagkräftig, uns über die Wände hingerettet und ein eigenes Institut gegründet, in dem wir heute noch arbeiten, lehren und forschen. Also das ist so eine Geschichte, die und ob ich davon geprägt bin oder nicht, das ist ja nicht nur mein Bier, sondern das ist mir auch zugewachsen. Was ich daran worauf ich auch stolz bin, ist, dass ich vielen Anpassungsprozessen, die ich während der Wende bei Kollegen erlebt habe, aus lauter Stolz und Trotz einfach nicht mitgemacht habe. Und ich bin damit gut gefahren. Die Bundesrepublik Deutschland ist ja auch wirklich ein demokratisches Land und da darf man eben auch so sein wie ich. Und man darf auch so wie ich Dinge in die Wege leiten und gestalten und das ist mir über weite Strecken gut gelungen. Und davon handelt dieses Buch. Der andere Punkt, von dem ich da noch was sagen will, ist, Ich habe das hier mal notiert, ganz kurz. Die Wehmut und das Glück beim Übergeben der Aufgaben und Erfahrungen an die nächste Generation ist oft beschrieben worden. Beides kenne ich auch. Im Moment natürlich besonders. Dass ich mit dem Buch den Jüngeren etwas weitergeben will, ist ganz sicher ein Motiv zum Schreiben. Unsere Lehrer erzählten wenig von den zeitgeschichtlichen Zusammenhängen. Auch wenn ich es heute um das Wissen, um die Katastrophen und die Traumata des letzten Jahrhunderts verstehen kann. Traumatisierte Leute sprechen nicht von den Traumata. Das verschweigt man oder ist gar nicht in Worte zu fassen. Auch wenn ich das verstehen kann, möchte ich das anders machen. Meine Generation hat viel zu spät begriffen, wie viel sie von ihren Vorfahren nicht wusste. Zum Fragen war es dann zu spät. Das große Schweigen auf beiden Seiten hat ja viele Gründe. Auch davon wird in dem Buch die Rede sein.
Christoph, an dem Punkt muss ich einhaken. Ganz speziell der Umgang der Psychoanalyse andersrum. Wie war denn nun eigentlich der Umgang der Psychoanalyse mit der Psychoanalyse in der DDR? Für viele Leute ist es natürlich teilweise eigentlich nicht normal, dass man davon spricht, dass die Psychoanalyse in der DDR überall präsent war. Denn in diesem Buch geht es natürlich unter anderem auch vor allem durch die biografische Sozialisation um das Verhältnis DDR-Nachwendezeit. Stichwort, ganz konkret, Umgang in der DDR mit der Psychoanalyse.
Das geht nur, wenn man ein bisschen zurückblickt auf die Zeiten, die in Berlin in Zusammenhang die Psychoanalyse das Nazireich überlebt hat. Nicht überlebt haben die Juden, die wollen, sind, also die Berliner Juden, die im Institut sind meist ins Exil gegangen. Aber was das mit der Psychoanalyse gemacht hat, ich glaube, ich wollte dich bitten, dass du das mal vorliest, wie das Sigmund Freud ergangen ist.
Am 8. Mai 1936 wurde Sigmund Freud 80 Jahre alt. Der Geburtstag wird im Hotel Imperial in Wien feierlich mit viel Prominenz begangen. Thomas Mann hält den Festvortrag, betitelt Freud und die Zukunft. Er sagt, die analytische Einsicht ist weltverändernd. Ein heiterer Argwohn ist mit ihr in die Welt gesetzt. Ein entlarvender Verdacht, die Verstecktheiten und die Machenschaften der Seele betreffend, welcher einmal geweckt, nie wieder daraus verschwinden kann. Kaum 2 Jahre später, 1938, ist eine solche Würdigung überhaupt nicht mehr denkbar. Nicht mehr vorstellbar, denn inzwischen ist Österreich Teil des Nazireiches. Sigmund Freud gelangte noch ins Exil nach London, wo er am 23. September 1939 starb. Zurück blieben 1938 seine 4 Schwestern Rosa, Maria, Adolfine und Pauline. 4 Jahre später wurden diese alten Damen von den Nazis ermordet. Der Begriff Zivilisationsbruch hat sich für diese Verbrechen versachlichend und verharmlosend eingebürgert. Die Barbarei ergriff auch das Denken. Für Argwohn, zumal heiterem Argwohn, war da kein Platz mehr. Totalitarismus bewirkt den Verlust der Selbstreflexion. Tyrannei braucht keine reflektierenden Menschen. Hannah Arendt wird das später die Banalität des Bösen nennen. Dieser Bruch in der Zivilisation hieß auch Bruch in der Entwicklung der Psychoanalyse.
Soweit erstmal, ja, meintest du? Wie gesagt, im sogenannten Reichsinstitut in Berlin überlebte die Psychoanalyse die Nazizeit mit unerhörten Zugeständnissen. 1940, vielleicht kennen einige von Ihnen das autogene Training, der Entwickler des autogenen Trainings, Schulz, J.H. Schulz, war einer der Wortführer einer braunen, nationalsozialistischen, mörderischen Denkungsweise. Das müssen wir unbedingt jetzt noch mal vorlesen. Ein Dokument, das 2004 erst auf den Tisch kam.
Ja, und zwar zu einem psychoanalytischen Kongress kam ein Dokument auf den Tisch aus dem Jahre 1940 unter dem Titel Diagnose als Todesurteil. In diesem Dokument nimmt die Auseinandersetzung mit der erblich degenerativen Psychopathie als eigenem Krankheitsbild den größten Teil ein. Und der wird von diesem J.H. Schulz, also der vom autogenen Training, mit besonderem Eifer herausgestellt. Sein Text liest sich in diesem Dokument folgendermaßen. Was für uns so ungeheuer wichtig und für die von der psychologisch-pädagogischen Seite kommenden Menschen so schwer ist, ist Folgendes. So festgelegt wie diese primitiven Idioten in ihren untertierischen Reaktionen, in Klammer, sie grunzen, schmalzen, lassen Kot und Urin fest, unter sich festgelegt sind, sind auch bestimmte Formen allgemeiner psychischer Degeneration. Diese Menschen nennen wir in unserem Arbeitskreis Psychopathen. Das sind die erblich degenerativen, die erblich entarteten Psychopathen. Wir dürfen diese als seelische, erbliche Missbildung bezeichnen und sind ihnen im eigentlichen Sinne psychotherapeutisch völlig machtlos. Das dürfen wir gerade in unserem Arbeitskreis mit voller Sicherheit sagen. Wir sind übereinstimmend der Ansicht, dass eine hysterische Psychopathie eine Entartungshysterie gibt, die völlig unheilbar ist, die niemals eine Hysterie im Einzelnen, sondern immer eine hysterische Umwandlung der ganzen Persönlichkeit bedeutet. Das ist als hysterischer Charakter in der Psychiatrie, als degenerative Hysterie in der Psychiatrie verwendet worden. Es gibt ganz zweifellos die erblich degenerativen, psychopathischen, unheilbaren, hysterischen Typ. Erstens scheint es sich hier um eine sehr durchschlagende Vererbung zu handeln. Die Fälle, wo ich dies Todesurteil in Form einer Diagnose gestellt habe, zeigten das deutlich. Sie sehen, dass im neuen Scheidungsrecht in Deutschland mit Recht diese Hysterie als Scheidungsgrund gilt. Denn es kann keinem Mann vermutet werden, mit einer solchen Bestie zu leben.
Das war der Inhalt und das war der Ton, in dem er geschrieben hat. Wir müssen bedenken, 1940 war Deutschland, also das Nazireich, seiner Begeisterung, der Erbfeind Frankreich. Die deutschen Panzer rollten über die Champs-Élysées. Und diese Begeisterung hat ihn offensichtlich ergriffen. Es ist völlig unklar, warum diese Truppe es geschrieben hat, denn alle, und das waren hochkarätig, wunderbar ausgebildete Leute, kluge, alle unterschrieben diesen Text. Wenn es also Klugheit...
Ja, du schreibst hier... das führt jetzt zu weit, die wir alle heute noch kennen, ja. Den Namen, die da unterschrieben haben. Und weiterhin, es gibt eine Form der Begeisterung, die ganz in Anbiederreichkeit und Mitläufertum umschlägt, immer wieder. Und jeder kennt sie. Sich danach so abgrundtief, dass sein Gedächtnis ganz schnell nachgibt. Aber der Scham wegen unserer Abhängigkeitswünsche und der Schuld wegen unserer Autonomiebestrebungen müssen wir durch. Das ist ein lebenslanger und rückfallgefährdeter Weg. Es ist der mörderische Inhalt des Textes, der uns heute erschreckt. Dann kommen wir endlich zur Erzzeit, das war ja deine Frage, ne? Sondern auch die dazu passende menschenfeindliche zynische Sprache. Von der heilenden integrativen Kompetenz der Psychoanalyse kann von da an überhaupt keine Rede.
Das waren unsere Lehrer. Und zwar die aus Ost-Berlin und der großen Umgebung. Und es waren lange Zeit die einzigen Lehrer, bis die Reden aus England oder Amerika, Mexiko oder Russland, waren das unsere Lehrer. Und die haben natürlich das nicht gelehrt, sondern die haben von der hehren Psychoanalyse gesprochen und nicht von der Psychoanalyse sein muss, auch mit den untiefen menschlichen Seins sich zu befassen, mit den Anpassungs- und schamhaften Dingen zu verschwiegen. Das hat lange gedauert. Zumal in der DDR kam noch zu. In West-Berlin hat man sehr rasch, also nach der Währungsreform, viel mehr verdient. Da gingen die Leute aus dem Osten natürlich in den Westen. Wäre auch blöd, wenn sie es nicht gemacht hätten. Wenige übrig geblieben. Und dann kommt dazu, dass unter Stalin 1936 die Psychoanalyse in Russland verboten, also in der Sowjetunion, 1936. Es gab auch Dantiger in Russland, aber es gab vor allen Dingen, ist in der DDR die Verbot gewesen, aber es gab natürlich auch wieder Anpasslinge, die Ärzte, ehemalige, die sofort diese Welle mitgeritten haben, die dann sich an Pavlov Pavlov sagt, die man orientiert hat und sozusagen Physiologie anstelle von Psychologie gesetzt hat. Die großen Verfechter oder wortgewaltigen Feinde der Psychoanalyse war der berühmte Robert Habermann, den wir alle als Dissidenten kennen. Das musst du nochmal vorlesen, wenn du es findest. Also das ist alles in dem Buch. Wir sind rausgenommen, weil das Buch klein gedruckt ist. Und,
In der Zeitschrift Einheit hat Roman, selber noch erlebt und Vorlesungen, hast ihn verehrt und wahrscheinlich auch idealisiert. Und deshalb war das also besonders auch beeindruckend, dass in dieser Zeit Robert Habermann...
Warte mal, ich muss mal ganz kurz davor machen. Einen Lehrstuhl für Philosophie an der Humboldt-Universität zu Berlin, Walter Hollitscher berufen. Walter Hollitscher war ein Wiener kommunistischer Psychoanalytiker. Und der hat in der Einheit, das war die Zentralzeitschrift für den Kommunismus, eine Lanze für Freud brechen, indem er gesagt hat, es ist ohne Freud nicht vorstellbar, dass Neurosen und Gesundheitsstörungen wirklich wissenschaftlich bearbeitet werden. Ohne Freud geht das nicht. Das ist die Grundlage. Daraufhin hat sich also Habermann.
Folgte die Zurechtweisung. Und da schreibt er, aber obwohl er, also der Hollitscher ist gemeint, sich in Worten einer Kritik Freuds anschließt, verfolgt er doch Hollitscher unverkennbar die Tendenz, von Freud zu retten, was zu retten ist. Punkt, Punkt, Punkt und später weiter. Es ist kaum übertrieben, wenn man feststellt, dass in dieser Kritik das ganze Programm der Psychoanalyse als wissenschaftliche Entdeckung gefeit wird. Punkt, 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 weiter. Genosse Hollitscher heute, dass die Psychoanalyse grundsätzlich nichts mehr zu tun hat, sondern im Gegenteil. Nur ein Beispiel dafür ist, wie die barbarische Ideologie des Imperialismus eine noch Unwissenschaft, die Psychologie mit einem Schlage zu zerstört. Die Psychoanalyse ist eine antihumanistische, barbare Ideologie, denn sie macht die tierischen Triebe zur Grundlage der Menschenpsychologie und verleugnet die Beherrschung des Tierischen in Kraft des Bewusstseins. Punkt, Punkt, Punkt. In der Sowjetunion wurde an der 30er Jahre die Diskussion über die Psychoanalyse abgeschlossen. Ihr reaktionärer, unwissenschaftlicher und mystischer Charakter nachgewiesen. Ausführungen hier, wann hat er das?
51.
51.
1951. Also das war die andere Kante. Es kommt aus der Nazi-Zeit eine Psychoanalyse, die lenkt es und trifft auf solche, kein Deut besser in der Diktion, so barbarisch, genauso zynisch, von Habermann. Ja? Und der war nur einer von vielen, die die Atmosphäre giftig gestaltet haben gegenüber der Psychoanalyse. Und in dieser Zwickmühle gab es Leute, waren Lehrer, die haben überlebt und haben dann immer wieder, ach doch, Freud weiß, was keiner sonst gesagt hat. Der hat das Unbewusste gibt es. Und es gibt etwas, was ein Argwohn gegenüber der menschlichen Seele, ein Heiteren, wenn es geht, wie Thomas Mann gesagt hat. Und ich habe da meinen ehemaligen Chef natürlich am meisten vor Augen, wie soll ich sagen, wahrnehmend, fast paranoid. Und auf diese Weise, parteilos, wir haben eine Abteilung für Psychotherapie geschaffen. So 73 zum ersten Mal das fand, was mich unbedingt freut war, psychoanalytisches Umgehen mit Konflikten, Gefühlen, Spannungen tun hatte. Und das davon lebe ich heute noch.
Also an dem Punkt haben wir ja nun viel gehört über die Anfänge der Nachkriegszeit. Da drängt die Frage auf und ich darf mit Freude sagen, dass das Titel auf dem Buch ein Bild ziert vom Haus des Lehrers, wo drauf steht, Christoph, das Volk. Und nach diesen Anfängen und gerade die frühe DDR gegründet, wie Sie wissen, entwickelt sich natürlich die Geschichte in der DDR genauso vielfältig wie in dem anderen Teil Deutschlands auch. Ein Bild, was sozusagen aus den Spätzeiten und aus der Wendezeit kommt. Wir waren da. Wie bist du denn überhaupt auf diese Idee gekommen, in aller Kürze? und was natürlich so wichtig, weil Volk und Gesellschaft, und das sind ja doch mächtige Begriffe.
Das Bild hing zum 10. Jahrestag der Wende. Es gab ja, die Wende ist ein Begriff. Es gab in der DDR eine friedliche Revolution. Das ist also ein unglaubliches Ereignis gewesen. Und das etwa bis zum 9. November. Dann endete diese friedliche Revolution. Begannen die Anpassungsprozesse an den Westen und es ging rasant. Es ging rasant. 90, also ein Vierteljahr später, wurde die CDU gewählt und der Anschluss klar. Und die Westverfassung ist natürlich eine gute Bewertung gewesen und der Anschluss war klar. Und damit folgte aber, wenn man das bedenkt, also mindestens eine große wirtschaftliche Starre. Und bis heute ein Entlehnung und so weiter, das kennen Sie alles, wenn man nach Mecklenburg kommt. Und nach 10 Jahren das Volk. Wir waren das Volk, das man der friedlichen Revolution gemacht hat.
Na gut, das suggeriert natürlich auch, dass wir heute nicht mehr das Volk werden, aber das kann natürlich auch sein, dass man immer wieder sich engagieren muss und soll und auch die Möglichkeiten und zur Verfügung stehen und auch die Pflichten natürlich, Stichwort Grundgesetz, sie auch ernst zu nehmen und damit unbedingt in der Gegenwart aus meiner Sicht, denn alle Rufe müssen natürlich immer auf einen gemeinsamen Nenner beruhen. Und an dem Punkt denke ich, um nochmal auf den Untertitel zurückzukommen, ein Lehr- und Erfahrungsbuch ans Osten. Nun sitzen wir ja hier 25 Jahre nach Deutschlands Osten. Da stellt sich die Frage tatsächlich, die drängt sich regelrecht auf, Christoph. Also was lernen wir denn nun? Oder was gibt es denn nun mitzunehmen aus Deutschlands Osten? Das gemeinsame ja und immer noch sich im Vereinigen befindliche.
Also eine wichtige Erfahrung, muss ich nennen. Die Psychoanalyse ist eine wunderbare Wissenschaft für Menschen. Und es ist eine wunderbare Praxis. Also die Vorstellung ist, die psychoanalytische Situation, es gibt einen Menschen, der wagt, alles zu sagen, was er denkt. Weil er weiß, hinter ihm sitzt, der hat so viel Toleranz, dass er damit was anfangen kann. Dass er die Untiefen der Seele nicht verabscheut, sondern für menschlich hält. Kostbare Situation in Psychoanalyse. Verführt Psychoanalytiker dazu zu glauben, sie seien wirklich bessere Menschen. Auf vor. Und das Buch ist ein Plädoyer, daran zu denken, Leute, denkt nicht, dass ihr besser seid, nur weil ihr Analytiker seid. Das ist eine der Geschichten. Die zweite, glaube ich, wir haben ein Institut gegründet, wir hatten ein Forschungsinstitut im Osten, das war eine große Leistung meines besagten Chefs, ging unter, weil es kommunal angebunden war und das war also nach der Verfassung nicht möglich. Dann haben wir also erlebt. Und in dem lehren wir als ein Hauptfach sozusagen, sollte eigentlich ein Lehrbuch werden, ursprünglich.
Vor allem, um einzuhaken, vor Dozenten und Ärzten aus Ost und West. Und das ist eigentlich die zentrale, meiner Analyse und Empfindung, auch die zentrale Botschaft. Vor allem ist es natürlich nicht nur ein Buch, was die persönliche Arbeit und das Leben Christoph Seidler beschreibt, sondern eben vor allem sehr anschaulich tatsächlich den Werdegang. Und diesen Punkt danke ich Ihnen für die Aufmerksamkeit und letztlich einen mit Christoph Seidler und Gundel Seidler noch auch Worte zu wechseln. Sie können gerne näher einsehen und erwerben hinter dieser roten Wand. Ansonsten unseren Stand Edition Bodoni finden Sie 30 Meter nach rechts von Ihnen aus G605. Danke für die Aufmerksamkeit. Thank you.
Doch, er meint gleich bestimmt.
Sehr verehrten Damen und Herren, ich darf mich dabei vorstellen. Mein Name ist Kümmerle. Ich kümmere mich seit über 30 Jahren in der Klinik um unsere Patienten unterschiedlichen Alters. Und im Zusammenhang ist auch ein Vortrag entstanden: Nicht nur bewegte Kinder sind geistig Sünder. Hilfe! Mir scheint, wir haben technische Schwierigkeiten. Soll ich ohne Mikro sprechen? Bewegung. Ohne Bewegung, meine Damen, ist im Grunde alles nichts. Die Projektion, hoffe ich, kommt auch gleich noch, weil wir ein paar bunte Bilder zu der ganzen Untermalung. Die Bewegung ist im Grunde das, was uns am Leben erhält. Wir sind Bewegungsmenschen, meine. Das haben Sie hier auf der Messe bereits bemerkt. Wer umeinander läuft, bis zwischendurch auch an die frische Luft kommt, ist besser drauf. Die Unbewegten, die Kaugetos, die da hängen, sich nicht bewegen, immer knuffiger werden, haben gesundheitliche Nachteile. Wir wissen mittlerweile, meine Damen und Herren, dass der gesamte Körper eigentlich über die Bewegung besteht. Und wir waren in der Steinzeit Bewegungsmenschen. Wenn wir uns nicht bewegt, waren wir quasi verhungert. Ja? Wenn der Steinzeitmensch.
Danke fürs Zuhören. Wir sehen uns auf der nächsten Leipziger Buchmesse.